Gut, dann machen wir weiter. Also ich wollte eigentlich bis um 12 Uhr fertig werden und die Zeit nutzen, die mir gegeben wurde. Das werde ich nicht ganz schaffen, aber vieles auch nicht mehr zu machen. Ja, um nochmal so das Problem so ein bisschen zusammenzufassen und den Einstieg jetzt in den neuen Teil zu bekommen. Also, was vielleicht wichtig ist oder was mir wichtig wäre, hier mitzunehmen oder wichtig ist, hier mitzunehmen, eben das bei Hegels Erkenntnistheorie, wir haben es ja draußen in der Diskussion jetzt schon wieder, ist tatsächlich hier nicht nur eine Erkenntnistheorie im Sinne von einer formlogischen Entwicklung und formlogischen Genese der Erkenntnis ist, sozusagen, dass man sich vom Unmittelbaren wegreflektiert und sozusagen alle Momente in ihrer allgemeinen Vermittlung versucht aufzudecken, sondern dass mit dieser formlogischen Erkenntnistheorie eben immer auch schon in der Phänomenologie eben immer auch schon Ausbildungen und Gegenstandsbereiche gegeben werden, die eben eine geschlechtsspezifische Konnotation haben. Und diese geschlechtsspezifische Konnotation findet meiner Ansicht nach statt, eben in diesem Gang vom An-sich-Sein zum Für-sich-Sein, in dem unmittelbaren, das unmittelbare An-sich-Sein, das in dem natürlichen, im Sinnlichen Gefangene, was nicht seine Individualität ausbauen kann, das weiblich konnotiert, um es nochmal zusammenzufassen, und hin zum Für-sich-Sein, das aktive Prinzip des sich selbst Individuierenden, das wird eben männlich konnotiert. Und diese Konnotation ist eben nicht so reflektiert, wenn man das nur auf einer formlogischen Ebene sich anschauen würde, die Phänomenologie. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Formlogik und diese Kodierung, die auf jeder Stufe eben dann da sind, miteinander zusammengedacht werden können, weil sonst fehlt einfach eine wesentliche Diskussion, eine wesentliche Dimension des hegelischen Denkens. Auch natürlich eine ideologische Dimension des hegelischen Denkens. Ich möchte zur nächsten Ansichtsstufe kommen, nämlich den wahren Geist, die sittliche Welt, das menschliche und göttliche Gesetz, der Mann und das Weib. Und auch hier wieder kurz eine Zusammenfassung machen, also so kurz wie möglich. Das menschliche Gesetz besteht in dem sich individuierenden Bürger und dem Volk nach Hegel. Und es hebt den Einzelnen aus der Familie und ihrer Einzelheit heraus, führt ihn zur Tugend und diesem Einzelnen und dem Volk liegt eben die bewusste sittliche Substanz zum Inhalt. Du hast ja nach der Sittlichkeit gefragt, also hier kommt eben genau das vor. Also Bürger und Volk sagen, sie sind nicht getrennt, sondern Sittlichkeit besteht darin, dass der Besondere, der Einzelne und das Volk, das Allgemeine unmittelbar zusammenfällt. Das göttliche Gesetz ist eben dann die Familie als bewusstloser innerer Begriff, wobei hier wichtig ist, dass Hegel diesen Begriff der Familie nicht konzipiert im Sinne von, das ist der Ort der Empfindung, das ist der Ort der Liebe, das ist der Ort der Emotionalität. Das ist bei ihm nicht der Fall, denn in dieser ganzen Entwicklung, die der Geist bisher zurückgelegt hat, ist sozusagen schon das begierde, triebhafte Moment schon ausgelöst oder aufgehoben oder ist schon sublimiert, und diese Familie als sittliche ist schon eben, hat schon nichts mehr zu tun mit Bedürfnisbefriedigung, sondern die hat was mit was anderem zu tun. Und zwar ist für Hegel das Entscheidende in der Familie, wie gesagt, nicht die Bedürfnisse, sondern dass sie den Einzelnen in seiner Innerlichkeit, weil Familie ist das innerliche Prinzip gegenüber dem menschlichen Prinzip, den Einzelnen in seiner Innerlichkeit zu Ehren kommen lässt. Hegel macht eine ganz seltsame Ausführung in diesem Kapitel, wo es eben darum geht, dass die Familie den Einzelnen begraben, also sinnvoll begraben muss, in dem Begraben die Ehrerbietung geben muss und dadurch sozusagen seine Einzelheit in der Familie aufbewahrt. Die Familie, das menschliche Gesetz, gliedert Hegel weiter in Eigentum, in Erwerb, in Stände, Tätigkeit. Genau, also das wäre, also an diesen, ich habe mir überlegt, auch hier sozusagen die ganze Arbeitsabstraktionssache, weil die kommt in diesem Kapitel eben aufzumachen. Hier wird es ganz deutlich sozusagen, dass Hegel Eigentum und auch sozusagen die Ständetätigkeit tatsächlich als Zirkulationsprozess sieht. Ne? Also da gibt es auch Formulierungen, wie er sagt, jeder arbeitet für alle, alle arbeiten für jeden, jeder arbeitet über seine Bedürfnisse hinaus für jeden, also wohl tatsächlich sozusagen die Arbeit rein auf der Gebrauchswertebene und nicht auf der Ebene der Realabstraktion behandelt wird. Aber das ist jetzt nichts groß Neues, würde ich meinen, deswegen habe ich das jetzt nicht weiter ausgeführt. Die Familie gliedert sich nach Hegel in das Verhältnis Mann, Frau, Eltern, Kind und Bruder, Schwester. Auch hier ist eben wieder die Tendenz zu sehen, wie Hegel versucht, jedes Moment von Triebhaftigkeit eben auszusetzen, die Familie auszuschließen. Denn das Verhältnis Mann-Frau ist für ihn das insuffizienteste Verhältnis, weil hier ganz offensichtlich noch eine Triebhaftigkeit gegeben ist. Eltern und Kind ist für ihn die zweite Stufe, weil hier ist diese Triebhaftigkeit zwar für ihn noch vorhanden, aber eben in keinem hohen Maße mehr vorhanden. Und das reinste Verhältnis der Familie ist eben Bruder-Schwester, weil nach Hegel hier Bedürftigkeit und Triebhaftigkeit vollkommen ausgeschlossen ist. Wenn man so dieses Kapitel der wahre Geist, Sittlichkeit, menschliche und göttliche Gesetze liest, könnte man denken, dass Hegel hier dem menschlichen, also dem männlichen und dem göttlichen und dem weiblichen Gesetz das gleiche Recht zuspricht, das gleiche Recht aufzutreten. Denn es gibt dann Formulierungen, wie er schreibt, das eine kann nicht ohne das andere sein, also beide Gesetze sind notwendig. Aber wenn man weiter in der Ethnologie sich das anschaut, wie diese beiden Verhältnisse, also innerer göttlicher Geist und sozusagen wirklicher menschlicher Geist, wie diese in der Dynamik, wie diese beiden Prinzipien sich auflösen oder wie die Entwicklung ist, dann wird deutlich, dass diese Gleichberechtigung beider Verhältnisse, die hier zuspricht, dem Real nicht zukommen, nämlich dass durchaus menschliches und göttliches, männliches und weibliches Prinzip durchaus in der Hierarchie stehen. Und diese Hierarchie kommt in dem nächsten Kapitel zum Ausdruck, und ich zitiere einfach mal: Das menschliche Gesetz, also in seinem allgemeinen Dasein, das Gemeinwesen, in seiner Betätigung überhaupt die Männlichkeit, in seiner wirklichen Betätigung die Regierung, ist bewegt und erhält sich dadurch, dass es die Absonderung der Penaten, das Penaten sind die privaten Schutzgöttinnen der Familie, oder die selbstständige Vereinzelung in Familien, welchen die Weiblichkeit vorsteht, in sich aufzehrt und sie in der Kontinuität seiner Flüssigkeit aufgelöst erhält. Was heißt das? Das heißt für Hegel, dass das sich durchsetzende Prinzip in diesem scheinbaren Dualismus, in diesem scheinbar auf derselben Abstraktionsebene sich befindenden Dualismus, dass diese Auflösung im Endeffekt eben doch über das menschliche, über das männliche Prinzip erfolgt, aber nicht in dem Sinne von, dass das Abgespaltene einfach weg ist oder verschwindet, sondern wie Hegel sagt, in sich aufzerrt und in der Kontinuität seiner Flüssigkeit aufgelöst erhält. Und ich denke, das ist insofern eine Formulierung, die das Problem ganz klar macht und deutlich macht, weil hier kommt diese Grundtendenz des hegelischen Denkens, des hegelischen Geistes zum Ausdruck, dass sozusagen das sich totalisierende Bewusstsein in alle Gegenstandsbereiche, die ganze Welt, sozusagen in sich, in sein Prinzip einschließt, aber nicht einfach wegdrückt oder ausblendet, sondern in sich einschließt und in sich erhält. Aber eben unter dem Prinzip und unter dem Primat sozusagen der geistigen Sublimierung dieser ursprünglich natürlichen, sinnlichen seienden Welt. Also da könnte man vielleicht auch sagen, hat der Begriff der Grenzbestimmung von der Kramer-Kranze, finde ich, der ist da ganz passend, weil natürlich genau das auf der einen Seite aufzehren, aber in sich enthalten, sozusagen ein Problem der Repräsentation schafft, weil natürlich das Weibliche in diesem Kontext gar nicht als solches repräsentiert werden kann. Ne? Oder nicht sozusagen, oder die Repräsentation des Weiblichen sozusagen nur unter der Vorherrschaft sozusagen der Identitätslogik des Subjektes sich vollzieht, weswegen das Weibliche immer eine Grenzbestimmung ist, weil es eben eine projektive Komponente hat, die sozusagen der Wirklichkeit nie in Deckung zu bringen ist. Und deswegen fängt das Ganze an, immer zu changieren, also Galanterie und Achtung, Verachtung wäre da das Stichwort, wo eben diese Grenzbestimmung und diese Polarität zwischen sagen, wirklichen Frauen sozusagen und dieser projektiven Zuschreibung, die von diesem Identitätssubjekt kommt, wo das ganz deutlich wird. Auch hier zusammenfassend, so viel Neues wollte ich auch nicht mehr bringen, zusammenfassend nochmal über dieses Kapitel, die Heidemarie Bellen, die in ihrem Buch Galanterie und Verachtung eben genau zu diesem Kapitel des menschlichen und des göttlichen Geistes schreibt. Ein solches Ergebnis war abzusehen, denn der anderen Gesetzesform des Weiblichen kommt von Anfang an keine wesensmäßige Autonomie zu. Ich unterbreche kurz. Das mit dieser wesensmäßigen Autonomie haben wir schon in einem Gattungsbegriff gesehen, bei der beobachtenden Vernunft, wo sozusagen die Gattung als solche ja gerade deswegen insuffizient war, weil sie ihre Individualisierung nicht abschließen konnte und sagen immer das in die unmittelbare sinnliche Welt der Natur zurückgefallen ist. Und dasselbe eben auch hier in dem Sinne von menschliches und göttliches Gesetz, weil diese wesenshafte Autonomie kommt natürlich nur dem männlichen Gesetz zu, weil es ist sowohl Subjekt als solches, aber auch vermittelt im Allgemeinen. Ja, sozusagen diesen Widerspruch in der Vermittlung hat nur das männliche Subjekt, während das weibliche sozusagen in der Innerlichkeit, in der nicht individualisierten Form des göttlichen Gesetzes allein bleibt und sich selbst nicht vermitteln kann mit dem Allgemeinen und deswegen auch keine Identität und keine Subjektivität ausbilden kann. Schon in den Ursprung und die Naturwesen der Menschen projizierte Hegel das Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft, in der die Frau nur in allseitiger Abhängigkeit von ihrem Mann existiert. Sein Bestreben, alles einem einheitlichen, rigiden Geistprinzip unterzuordnen, führt von vornherein zum Ausschluss einer echten Differenz aus seinem Denken. Ich verstehe so diese echte Differenz aus seinem Denken, dass eben dieser Dualismus, den der Hegel als Methode anwendet, in Anführungszeichen ein Scheindualismus ist, weil er zwar in der Gedankenbewegung immer vorkommt, aber in der Dynamik dieser Bewegung dieser Dualismus eben immer in einem einheitlichen Prozess aufgelöst wird. Der Dualismus von Begierde und Arbeit wird in der Arbeit aufgelöst, der Dualismus von Gattung und Selbstbewusstsein wird im Selbstbewusstsein aufgelöst, und der Dualismus von göttlichem Gesetz und menschlichem, also weiblichem Gesetz und menschlichem Gesetz, wird in dem männlichen Gesetz aufgelöst. Also dieser Dualismus der Dialektik von Hegel ist sozusagen ein methodischer Dualismus, der eigentlich in dem angelegt ist, dass in einem monolithischen, einheitlichen Prinzip der Geist sich selbst auflöst. Deswegen eben so die Behauptung oder die Aussage, dass es hier keine echte Differenz gibt. War das schon eine Meldung, aber wir können gerne, ja.
Ja, oder machst du dann gleich nochmal eine Pause?
Ja, aber also, du musst gerade mal schauen. Ja, es passt eigentlich, wir können jetzt Diskussion.
Ja, also ich habe eine Frage zu dem Begriff der Weiblichkeit.
Ja.
Frage, ich möchte gerne mal wissen, was sind denn die qualitativen Inhalte? Also, wenn jetzt von Weiblichkeit gesprochen wird, auch unter diesem Aspekt, ist das ja nun ein historischer Prozess war zwischen dem, was Hegel möglicherweise unter Weiblichkeit verstanden hat, und was wir schon mal angesprochen haben.
Ja, also in dem Kapitel, um das es jetzt geht, konzentriert sich der Begriff der Weiblichkeit, wird beschrieben mit Begriffen der Innerlichkeit zum Beispiel, aber auch mit Begriffen des sich nicht individualisieren können, nicht in die Wirklichkeit des Gemeinwesens eingreifen können, deswegen eben auch des Privaten, Unmittelbaren und so weiter. Das ist der Begriff der Weiblichkeit. Nur, sperre mich so ein bisschen dagegen zu sagen, es gibt hier bei Hegel einen Begriff der Weiblichkeit, weil ich denke eben, dass die Begriffe hier von androzentrischer Denkform und von Weiblichkeit tatsächlich Tendenzbegriffe sind, die sich in der Entwicklung auf verschiedenen Ebenen reproduzieren und wo man nicht sagen kann, da gibt es einen Begriff in Weiblichkeit, weil eben auch schon das, was als Gattung bezeichnet wurde, oder auch schon die Begierde im Herrschafts-Knechtschaftskapitel, das sind sozusagen auch schon Begriffe der Weiblichkeit, die aber jetzt nicht unmittelbar sozusagen mit diesem Kapitel zusammenfallen, wo Hegel die Weiblichkeit auch konkret bespricht, sondern wo sozusagen aus seiner strukturellen Denkform sich immer sozusagen Momente im Gegenstandsbereich kristallisieren, die sozusagen unter weibliche Begriffe, unter weibliche Momente, Sinnlichkeit, Sein, Begierde, Natürlichkeit etc. fallen, sodass sozusagen hier ein Komplex an Begriffen gibt, ein Komplex auch an psychologischen Zuschreibungen gibt, die sozusagen die weibliche Seite, wenn man so sagen will, konstituiert.
Ja. Das finde ich, ich finde es schwierig, weil es natürlich so ist, dass wir den gleichen Begriff für einen ganzen Rahmen von Bewerbungsinhalten verwenden. Ich wollte aber darauf hinweisen.
Okay. Gibt es sonst noch Fragen? Also man wird tatsächlich das Zensur da, der am Ende nochmal auf den Begriff der abstrakten Arbeit jetzt bei Hegel eingehen. Ja?
Im vorigen Zitat habe ich mich so festgemacht an Auflösen und Aufzählen. Und dann kam mir so die Assoziation, dass das Weibliche eher so etwas vielleicht ist wie ein Ferment.
Was?
Ein Ferment. Also etwas, was zwischen zwei Substanzen, männlichen und identischen, so, nur eine Verbindung schafft, damit etwas Drittes ist oder was Neues oder was Höheres entstehen kann, was aber nichts eigenständig, was nicht, das Ferment gegen nicht selber, wird nicht selber Bestandteil dieser Substanzen, sondern vermittelt. Das assoziiere ich schon mit Aufzählen, Auflösen und so. Also keine eigenständige Rolle, sondern irgendwie nur so ein Zwischending, was aber eigentlich die Substanzen dann nicht eingeht.
Ja, so. Also genau, so ein Zwischending würde ich sagen, das trifft es ganz gut. Oder eben auch tatsächlich das Individualitätslose. Und genau, also wenn ich halt hier sozusagen von Weiblichkeit spreche, meine ich natürlich immer den Begriff sozusagen oder die Konnotationen, die bei Hegel jetzt damit verbunden sind, mit diesem Begriff der Weiblichkeit. Und genau, da ist es so, dass auf jeder Stufe eben sozusagen das Differenzlose, nicht Individualisierende, nicht zu einem Subjekt gelangte, auch nicht Tätige, sondern Passive, eben immer auf dieser Seite des An-sich-Seins ist, die meiner Ansicht nach geschlechtsspezifisch konnotiert ist. Aber da möchte ich zustimmen, genau diese Individualisierung auf dieser Seite, die gibt es nicht, die gibt es auch sozusagen in der höchsten Form des Weiblichen, nicht eben in diesem göttlichen Gesetz, weil es ja nicht in der Wirklichkeit sozusagen tätig wird, sondern in dem inneren Gesetz der Familie bleibt und eben diesen Widerspruch zwischen Allgemeinheit, allgemeiner Vermittlung und eigener Besonderung, eigener Individualisierung eben nicht hat, weil es im Inneren eingeschlossen bleibt. Deswegen ist es eben genau so ein Grenzbegriff, so ein Zwischenbegriff sozusagen, den das Androzentrische braucht, um seine universalisierende Identitätslogik sozusagen zu befriedigen, der aber natürlich von projektivem Gehalt ist. Ne? Weil eben sozusagen die eigene Beschränktheit ignoriert wird und sozusagen die Welt eben mit dem eigenen Universalisierungsdrang gelegt wird. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann kommen wir zu dem letzten Zitat. Und dann war es das auch schon. Ja, also hier vielleicht zu dem Anliegen, was vorhin kam, ist wahrscheinlich schon zu spät, das hat sich nicht mehr ausgehalten, aber die Frage, wie hier das Verhältnis von Marx und Hegel ist, also da wird es in diesem Zitat vielleicht deutlich. Die Überschrift Geist und gedankliche Abstraktion aus der jener Realphilosophie, also einer Schrift, die vor der Phänomenologie entstanden ist. Da sagt, schreibt Hegel, da seine Arbeit, also die Arbeit jedes Einzelnen, diese Abstrakte ist, also hört der Begriff der abstrakten Arbeit, so verhält er sich als abstraktes Ich oder nach der Weise der Dingheit, nicht als umfassender, inhaltreicher, umsichtiger Geist, der einen großen Umfang beherrscht und übermeistert ist. Es hat keine konkrete Arbeit, sondern seine Kraft besteht im Analysieren, in der Abstraktion, in der Zerlegung des Konkreten in viele abstrakte Seiten. Sein Arbeiten selbst wird ganz mechanisch. Also man sieht hier, dass der Begriff der abstrakten Arbeit eben nicht klar darauf geht, bei Hegel tatsächlich eine reale fetischistische Substanz zu beschreiben, die eine materielle Qualität ausbildet, sondern bei ihm ist der Begriff der Abstraktion mit dem Begriff des Analysierens verbunden. Und das ist eben genau sozusagen, das zeigt das, das Geistprinzip, dass hier eben auch im Arbeitsbegriff um sozusagen Bewusstseinsprozesse des Geistes geht, nicht um reale inhaltliche Prozesse. Ich denke, das hängt einfach auch damit zusammen, dass diese ganze Zirkulationsideologie an oder dieses Zirkulationsbewusstsein immer schon eine starke Nähe hat zu diesem Geistprinzip und die materielle Ebene tendenziell rausklammert. Aber das nur in Klammern. Ich verforte den Zitat. Zwischen diesen vielerlei abstrakten Bearbeiten muss nun eine Bewegung stattfinden, wodurch sie wieder zum konkreten Bedürfnisse werden, das heißt zum Bedürfnisse eines Einzelnen. Dies wird ein Subjekt, das viele dergleichen in sich enthält. Das Urteil, das sie analysierte, stellte sie sich als bestimmte Abstraktion gegenüber. Ihre Allgemeinheit, zu der es hinaufsteigt, ist die Gleichheit derselben oder der Wert. In diesem sind sie dasselbe. Dieser Wert selbst als Ding ist das Geld, die Rückkehr zur Konkretion, dem Besitz ist der Tausch. Es ist durch Vermittlung jeder das Negierende seines Seins, seiner Habe, und diese ist vermittelt durch das Negieren des Anderen. Und ich habe dieses Zitat deswegen angebracht, weil man hier vielleicht auch so ein bisschen sieht, dass wiederum diese Bewegung von Anzusein, Fürstesein, Anfürstesein offensichtlich sehr nahe an der Zirkulationssphäre dran ist. Ich habe das in einem Workshop letztes Jahr schon mal gebracht, ein anderes Zitat. Und genau diese Vorstellung, etwas ist an sich, es wird dann allgemein, vermittelt sich und das Subjekt kehrt sozusagen in dem anderen Fürstesein wieder in seiner Konkretion zurück, wo es mit seiner Allgemeinheit vermittelt ist. Genauso wie es hier steht, Rückkehr zur Konkretion. Das sind sozusagen Gedankenbewegungen, die findet man immer wieder in der Phänomenologie des Geistes. Ich würde sagen, dass eben nicht nur bei Kant sozusagen hier es einen Zusammenhang gibt von Transzendentalität und dem Zirkulationssubjekt, sondern auch bei Hegel, die in Momente der Vermittlung gewisse Gedankenbewegung sehr nah an der Zirkulationssphäre und ihrer Bewegung angelegt ist. An für sich sein, das, was vor der Zirkulationssphäre ist. Vermittlung der Subjekte mit sich in der Zirkulationssphäre und die Rückkehr zur Konkretion.
Konkretionssphäre meint. Das ist ja nicht Konkretion.
Genau. Das wäre die Rückkehr zur Konkretion. Also auch klar ist natürlich, dass das Ganze unter dem Gebrauchswert Aspekt läuft, also Abstraktion ist tatsächlich hier als Analysemoment, als geistige Einschätzung gedacht und eben nicht als abstrakte Arbeit, die abstrakt bleibt, sondern die wird im Tausch abstrakt im Sinne von einem Urteil und kommt dann eben sozusagen im Besitz des Einzelnen genau in der Konsumtion wieder zu sich und wird dann wieder konkret. Kann man aus dem Zitat sonst noch was rausziehen? Ja, also was man vielleicht noch rausziehen könnte, aber da kenne ich mich einfach mit der hegelischen Logik noch nicht aus, deswegen kann ich da jetzt nur mal spekulativ was sagen. Also spannend ist auch, dass sich hier mit einem Urteil, dass hier der Begriff des Urteils fällt, das Urteil, das sie analysierte. Also auch das wäre wieder diese Nähe sozusagen von Zirkulation und Urteilsform offensichtlich, dass die Zirkulation irgendwas mit dem Urteil zu tun hat, wie es hier steht. Also wenn Hegel hier von Urteil spricht, meine tatsächlich auch die Urteilsform, sozusagen als Schlussform, als logische Schlussform. Also dass auch hier selbst solche essentiellen Momente wie Urteilen, wie Schlüsse ziehen, sozusagen immer einen gesellschaftlichen Bezugspunkt haben. Aber das ist bei mir nur Spekulation. Dazu kenne ich die hegelische Logik zu wenig, um das substanziell irgendwie nachweisen zu können.
Das ist
richtig
spekuliert, meines Erachtens.
Ja? Ja, also das war es jetzt noch zu geistgedanklicher Abstraktion, Urteil und Sonstiges. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, war es das. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und würde trotzdem noch mal eine Frage wünschen.
Ja, ich habe
freistehen.
Freistehen. Möchte jemand ein Mikro haben? Wir haben es bisher ohne Mikro gemacht, das geht eigentlich, oder?
Also wenn Hegel das beschreibt, dann sind das halt so, also der arbeitet sich voran.
Ja. Ja, und ich denke halt, also das Entscheidende ist tatsächlich, dass dieser Begriff der abstrakten Arbeit, also weil das kommt dann oft von Leuten, die sagen, ja, Hegel hat auch schon irgendeinen Begriff der abstrakten Arbeit und irgendwie war er auch schon Dialektiker und sowas. Also da gerade eben zu der Frage, was kann man von Hegel mitnehmen oder eben nicht mitnehmen, also da würde ich eben tatsächlich die Differenz machen zu Marx, wo der Begriff der abstrakten Arbeit sich nicht über diese Urteilsform und diese gedankliche Form erstreckt, sondern wo der Begriff der abstrakten Arbeit tatsächlich auf eine reale Substanz geht, die Gesellschaftlichkeit konstituiert und nicht nur auf ein Geistprinzip. Und also was kann man von Hegel eben dann mitnehmen und nicht mitnehmen? Warum beschäftigen wir uns damit? Sicher mitnehmen kann man von Hegel so Sachen wie, dass tatsächlich das Unmittelbare, was mir in meinem Reflexionsprozess in der Genese meines Wissens begegnet, erstmal vermittelt werden muss, in seiner Allgemeinheit aufgedeckt werden muss, um wahrhaft bestimmt zu werden. Dass aber sozusagen diese Formlogik alleine, wenn man die alleine betrachtet, dann auch das tatsächlich einfach bis zu einem gewissen Sinn auch falsch wird, weil Hegel eben nicht nur eine formlogische Genese des Geistes macht, sondern in der Phänomenologie tatsächlich auch sozusagen eine Beschreibung von Wirklichkeiten, eine Qualifizierung von Wirklichkeit erfolgt, die nicht in dieser formlogischen Bestimmung der Entwicklung des Geistes alleine aufgeht, ja, in der Entwicklung alleine aufgeht.
Machen wir das zum Schluss vielleicht zu Geist und Zirkulation, Zirkulationsideologie und Zirkulationssubjekt. Theoretisch würdest du sagen, dass der hegelische Begriff des Geistes Ausdruck einer Zirkulationsideologie, also Ausdruck der Zirkulationssubjektivität.
Magst du ins Mikro sprechen,
lauter? Also nochmal nur am Zusammenhang von Geist und Zirkulationsideologie und Zirkulationssubjekt, wie der genauso bestimmen wäre und so lauter beschaffen ist, vielleicht so. Ja. Und ob es da Entwicklung dann, wenn von, ob du von Kant gesprochen hast, wo dann der Unterschied zu einem kantischen Regulationssubjektivität liegen würde, noch der Existenz.
Also es ist eine berechtigte Frage, wo ich also auch noch nicht mir ganz klar bin, aber was ich dir auf jeden Fall sagen kann, wo Geist und gedankliche Abstraktion oder Geist und Zirkulation miteinander zusammenhängen, es gibt eine Formulierung auch in der jener Realphilosophie, wo Hegel sagt, im Tausch ist das formale Prinzip der Vernunft vorhanden. Eben genau dieses Ansicht, das sich vermittelt und das er in der Konkretion zu sich zurückhält. Das war das Zitat, was ich auf dem Workshop letztes Jahr gebracht habe. Und da würde ich schon sagen, dass eben offensichtlich, wenn er sagt, sozusagen die Zirkulationssphäre oder Tausch ist das formale Prinzip der Vernunft, dass offensichtlich tatsächlich die Vernunft in ihrer Struktur sehr nah an dieser Bewegung des Tausches an sich, Vermittlung und Rückkehr zur Konvention da ist. Bei Kant will ich diesen Aspekt anders, so ein bisschen anders festmachen. Ich glaube, der Kant hat einfach nicht so eine dynamische Philosophie wie der Hegel. Also dem geht es weniger um die Bewegung der Momente. Und bei Kant habe ich das ja auch so in dem Text gemacht, da wäre eben eher die Schiene so über den Eske Bockelmann, um diese funktionale Abstraktion, sozusagen sich reine Anschauung auf synthetische Einheit beziehen, wo der Eske Bockelmann sagt, ist sozusagen ein Reflex des Bewusstseins, des Philosophierens über die Zirkulationssphäre, diese Konzeption von Reihen anschauen und synthetische Einheit der Appreziation sozusagen das Verhältnis von Wert und Ware darstellt. Aber es ist da eigentlich, also das sind so meine unmittelbaren Eindrücke, die ich davon habe. Aber es wäre sicherlich, also ist hier eine spannende Frage, inwiefern so eine Zirkulationssubjektivität bei Hegel in der Dynamik anders aussieht als bei der starken Gegenüberstellung von Kant. Ja. Ja.
Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, also du hast jetzt bezogen auf die Entwicklung des Geistes, also von Wahnsinn für sich, die Sache beschrieben, und insofern kann ich mir nur vorstellen, auch bei Hegel, dass das jetzt eigentlich immer nur in dem einzelnen Kopf ein Prozess sein kann. Und die Situation, die er dort sozusagen den Zusammenhang zum Weltgeist, also zum gesellschaftlichen Weltgeist, da formulieren kann, also weil im Grunde genommen für mich der Anthologie mehr herauskommen kann, als eben immer wieder das einzelne Individuum in diesem Prozess, den du beschrieben hast, oder den jetzt also Hegel beschreibt. Und dieser mutige Schritt, also zum gesellschaftlichen oder zum Weltgeist, der ist für mich einfach trotzdem immer noch eine Überraschung. Also wo könnte da die Brücke hin?
Also ich habe versucht, es am Anfang zu exponieren, wissen, aber vielleicht war es einfach auch zu schnell und zu kurz. Also es gibt ja nicht nur diese Stufen des An-sich-Seins, für-sich-Seins und an-für-sich-Seins, sondern es gibt ja auch diese Stufen des Bewusstseins, des Selbstbewusstseins, der Vernunft, des Geistes und der Religion. Und bei Hegel ist es tatsächlich so, dass es am Anfang im Bewusstsein, im Selbstbewusstsein tatsächlich um individuellen Geist geht, ja, also wo es um ein individuelles Bewusstsein geht. Aber in dem Moment, wo das Bewusstsein sein Selbstbewusstsein konstituiert hat, geht es in der Vernunft nicht mehr nur um individuelle Bewusstseine, sondern da spielen eben auch Momente von Gesellschaftlichkeit die Rolle. Das heißt auch sozusagen in der Entwicklung geht es vom Hegel vom einzelnen Bewusstsein zu immer höheren Aggregatsformen der Gesellschaftlichkeit bis eben hin zur Sittlichkeit, wo es dann eben um tatsächlich Fragen von Volksgeist geht, auch von Stände, von Konstitution von Stände, wo sozusagen der Geist in seiner Bewegung, sich aus der Unmittelbarkeit herauszuschälen, sich immer auf höheren Vermittlungsstufen mit der Allgemeinheit zusammenschließt und deswegen so Fragen von Volk, Volksgeist, Stände und eben nicht nur Individualitäten und individuelles Bewusstsein geht. Das heißt, die Bewegung ist nicht nur eine von an sich und für sich und an und für sich, sondern auch eine immer weitere
Vergegenständigung des Geistes, oder darum geht es
so. Ja, nicht nur Vergegenständigung, sondern eben auch Vergegenständigung auf einer höheren Abstraktionsebene im Sinne von, dass er sich in immer allgemeinere Bereiche sozusagen vergegenständigt, eben Volk, Stände, Regierung, was ja am Anfang noch nicht der Fall ist. Und das liegt eben tatsächlich damit zusammen, dass Hegel immer abwechselnd zuerst das Bewusstsein konstituiert, wie das Bewusstsein unmittelbar auf seinen Gegenstandsbereich zutrifft, dann wie das Selbstbewusstsein sich selbst konstituiert, wie das Selbstbewusstsein in der Vernunft unmittelbar auf seinen Gegenstandsbereich trifft, wie das Selbstbewusstsein im Geist sich nicht nur auf einen Gegenstandsbereich zieht, sondern wie sie selbst vermittelt, wie das Selbstbewusstsein in der Religion über sich selber denkt und am Ende wie das absolute Wissen diese komplexe Vermittlung von sich selbst, vom Gegenstandsbereich sozusagen in das Wissen, in das endgültige Wissen über diese totalisierende Vermittlung aufnimmt.
Ja. Wie vermittelt er dann sozusagen die Tatsache der unterschiedlichen Kulturen auf der, ich meine, das geht ja dann also sogar bestenfalls zu einer gewissen nationalen oder staatlichen Zusammenfassung, aber spätestens sozusagen, wenn man jetzt im Hinblick auf den Weltgeist sich, ich sag mal, so an China denkt oder in irgendeinem anderen Bereich, dann müsste er sich doch sozusagen in den gleichen Prozess anders vorstellen, oder aber er kann doch nicht irgendwie mit diesen Begrifflichkeiten dann einfach zu einer sozusagen irgendwie großen Einheitlichkeit. Das ist mir dann nicht ganz klar.
Ja, also ich denke, das ist halt, also sozusagen die Zweifel oder das Erstaunen darüber würde ich teilen, aber es ist eben genau sozusagen diese androzentrische Logik, die versucht, alles in sich zu begreifen. Das ist dieser Universalisierungsanspruch, sozusagen, ist mit dem Geist schon gesetzt. Ich würde auch sagen, dass die inhaltliche Seite, also die verschiedenen Inhalte, die die Kapitel behandeln, bei Hegel der Form gegenüber eher unvermittelt sind. Das habe ich auch versucht, das sozusagen die Form darzustellen und wie diese Form gewisse Implikationen hat. Aber ich würde sagen, diese, inwiefern der Geist sozusagen dazu kommt, dass er tatsächlich real die ganze Welt wird, universell wird, ich denke, das liegt halt in dieser Logik selber schon beschlossen, die am Ende diesen Ausgangspunkt hat und haben muss, qua ihres androzentrischen Selbstverständnisses, die ganze Möglichkeit zu sein. Hier ist Hegel übrigens noch absolut Idealist, weil Sein oder Denken produziert bei ihm auch tatsächlich Sein, wie wir ja gesehen haben, auf jeder Bewusstseinsstufe. Dem Bewusstsein korreliert ein Gegenstandsbereich, der tatsächlich durch Denken im Idealfall hervorgebracht wird und wo eben nicht durch reines Denken hervorgebracht wird. Da ist er noch an sich und kann keine Individualität ausbilden, wird eben als das Weibliche projektiv dargestellt auf den verschiedenen Ebenen.
Mal Zwischenfrage, war er denn jemals nicht Idealist? Oder ist er denn abgerückt vom Idealismus?
Nee, das habe ich aber auch nicht gesagt.
Doch, er war noch Idealist.
Also, da ist er sehr idealistisch. Also man könnte zum Beispiel sagen, im Gegensatz zu Kant ist es schon so, dass Hegel das Problem des Gegenstandsbereichs viel mehr mit einbezieht, als es Kant macht, der tatsächlich nur sozusagen von der Subjektseite aus denkt. Da würde ich sagen, ist schon auch ein Unterschied innerhalb des Idealismus, dass für Hegel der Gegenstandsbereich eine viel wichtige Rolle spielt als für Kant, der sozusagen reiner Idealist war im Sinne von nur subjektiven Gedankenformen. Aber obwohl er dem Gegenstandsbereich eine höhere Eigenständigkeit zuspricht, bleibt er eben doch sozusagen Idealist, natürlich im Endeffekt.
Ja, ich glaube, man kann es auch umgekehrt beschreiben und hat dann aber das Problem besser begriffen. Man kann auch sagen, Kant hat einen Moment von Materialismus übrig gelassen, nämlich im Ding an sich. Also die Beschreibung würde ich teilen, dass bei Kant alles viel subjektiver ist. Es geht immer nur, wie bezieht sich das Subjekt auf den Gegenstand. Und am Ende bleibt aber ja etwas komplett Unbestimmbares einfach Dasein, das Umstehen. Und da kann man sagen, das ist viel materialistischer, weil es ist da der Geist beschränkt, der kommt nicht bis zum Gegenstand mehr, gerade in dem Moment, in dem man den Gegenstand bestimmt. Und bei Hegel ist alles, ist dieser Rest nicht übrig gelassen. Und das ist natürlich dann auch, weil Hegel viel allgemeiner wird irgendwie und nicht mehr darauf setzen muss, dass das einzelne Bewusstsein das auch kann, was bei Kant ja nur Teil des Transzendentalen ist, sondern immer die höheren Stufen einer Eigendynamik entwickeln. Deswegen ist Hegel der Idealistische. Aber also ich glaube, man kann das nicht entscheiden, sondern man kann sich das nur man kann nur festhalten und feststellen, da gibt es wohl so eine Dynamik.
Ja, also gibt es auch die Vorlesung von Adorno, wo er genau. Hat eigentlich eher den Hegel natürlich immer sozusagen da hervorhebt, aber in dem Moment eben genau sagt, im Ding an sich hat Kant nur so etwas Nicht-Identisches mit drin, wo er tatsächlich weniger idealistisch ist als Hegel. Ja.
Mir ist immer so aufgefallen, Ausgangspunkt ist ja eigentlich erstmal ein verallgemeinertes, abstraktes Individuum, wenn es uns bewusst sein kann. Da ist ja nichts von Gesellschaft oder so, historisch auch nichts. Total abstrakt. Eigentlich ja erst, oder ein Ausgangspunkt ist das Resultat der historischen gesellschaftlichen Entwicklung, wenn man es auf die Individuum bezieht. Als Ausgangspunkt ist es, aber ganz abstrakt. Und alles andere entwickelt sich aus dieser Abstraktion.
Ja.
Also letztlich sowas wie Gesellschaft ist dann Resultat, gedankliches Resultat, aus dieser Abstraktion, wenn man die Beziehung setzt zu anderen Individuen und so weiter. Also genau umgekehrt der Weg, wie ich ihn sonst auffassen würde, nämlich als der Ausgangspunkt ist erstmal das Resultat, was es zu untersuchen geht, wie es zustande gekommen ist. Ja. Und hier geht es genau andersrum. Hier wird aus dem Resultat über Abstraktion und was eine bestimmte Methode, die du dargestellt hast, kommt man dann irgendwo nachher zu Gesellschaft und dann frage ich mich, was kann ich aus dieser Verkehrung jetzt überhaupt noch Brauchbares mitnehmen? Wenn es wirklich alles auf dem Kopf steht.
Also ich weiß nicht, also aus dieser Verkehrung kann man sicherlich, wie du es beschrieben hast, diese Paradox, da kann man nicht so viel mitnehmen. Aber ich denke, man kann schon sagen, und das wäre, denke ich, auch falsch, das nicht zu konzentrieren, dass tatsächlich bei Hegel in dieser Entwicklung, die du beschreibst, schon insofern Gedanken da sind, die auch, denke ich, weit über den idealistischen Bestand seiner Zeit hinausgehen, dass er eben sagt, die Bewegung ist ein wesentliches Prinzip, ohne dass jedes Moment dieser Bewegung nicht gedacht werden kann. Oder man kann einen Moment immer nur vor dem Hintergrund seines Kontextes betrachten oder so. Also solche Gedankenbewegungen, solche dynamischen Reflexionen, die sind bei Hegel, finde ich, schon drin, gegenüber tatsächlich auch von Kant und so, wo ich auch sage, das ist sozusagen, das kann man nicht einfach sozusagen en gros verwerfen. Aber eben die Frage schon auch berechtigt, genau diese paradoxe Verkehrung mit ihrer Formlogik und mit ihren ideologischen Konnotationen, da ist tatsächlich die Frage, da müssen wir in Dialektik ganz anders denken, als das noch gedacht war bisher, und auch klar machen, wie sehr die hegelische Dialektik und die hegelische Subsumptionslogik in ihren Prämissen oder in ihrem Resultat, wie auch immer, strukturell ideologisch ist, also wo die einzelnen Stufen schon ideologisch strukturell sind. Also da müssen wir sozusagen auch die Dialektik von Hegel noch mehr vielleicht kritisieren und noch mal genauer hingehen, als es bisher sozusagen vor allem eben auch in traditionsmarxistischer Orientierung gemacht wurde. Christoph?
Ja, dazu würde ich, glaube ich, also entweder weitergehen oder das umdrehen und sagen, genau das Affirmative bei der ganzen Sache ist das Interessante, weil wenn wir politisch agieren, dann sind wir doch immer darauf aus, nachzuweisen, wie Leute, also entweder wenn man eine innerliche Kritik macht, wie irgendwie Leute, die eine Kritik üben wollen, an etwas hängen bleiben, was die Gesellschaft von sich selbst eigentlich schon mal wusste, und da ist der sehr viel avancierter in dem von sich selbst schon mal wissen und das verteidigen, als ein Großteil, fast heutige Theorie. Und insgesamt, also wenn es nicht um innerliche Konflikte oder sowas geht, wollen wir ja wissen, wie halten diese Bürger eigentlich ihre Welt am Laufen? Also wie gehen die immer wieder gegen die Krisentendenzen vor? Also alles das, was uns immer so verzweifeln lässt. Und dann eine Philosophie zu haben, die die bürgerliche Gesellschaft von einem affirmativen Standpunkt schon mal durchdacht hat und sehr weitgehend durchdacht hat und so viel Veränderung dann doch wieder auch nicht ist. Also ist ein großer Gewinn für die ideologiekritische Perspektive. Und da ist das Ideologischsein des Denkens kein Mangel, sondern da ist das Ideologischsein des Denkens das reine Ausarbeiten der Ideologie ein großer Vorteil. Und eben über irgendwelchen ontologischen Geschwurbel, wo man immer erstmal wieder gegenhalten muss, worum es da eigentlich geht, irgendwie ist das ein Lob, wenn man dann sagt, das ist Ideologie.
Also ganz so scharf will ich die Trennung nicht ansetzen, weil tatsächlich die Frage ist, ist es denn tatsächlich so durchdacht oder zumindest schon mal als Ideologie sozusagen, zumindest in der Objekt, also die Gesellschaft in ihren objektiven Konstituenten erfasst worden, das würde ich nicht so sehen. Also zum einen natürlich, was tatsächlich auch dann auch ein heutiges Problem ist, auch bei dekonstruktivistischen Positionen, wäre zum Beispiel die Frage der Zirkulationssubjektivität. Ich denke, die kommt tatsächlich im Dekonstruktivismus wieder hoch, bis zu einem gewissen Grad. Also da wäre sozusagen der Unterschied von Hegel zu eben heutigen Konzeptionen dann doch wieder gar nicht so groß. Und vor allem, ich denke halt, dass diese dialektische Formanalyse, die scheint, sich über sich selbst bewusst zu werden, dass es eben in gewissen Momenten eben tatsächlich kein Bewusstwerden ist, sondern dass es hier projektive Abspaltungen gibt, Verzerrung von Gegenstandsbereichen gibt, eben aufgrund des universalisierenden Charakters dieses androzentrischen Geistes, wo mir also nicht ganz klar ist, wie ich das sagen kann. Naja, immerhin hat er schon mal, wenn auch in falscher Weise, über sich gedacht. Also ich würde sagen, gerade in dieser Frage ist es eben kein notwendiges Denken, sondern auch da sind tatsächlich einfach Verzerrungen und Ideologien dabei, wo mir sozusagen das, was du versucht hast zu exponieren, da ist das Ideologische sozusagen vorteilhaft, das kann ich da noch als Vorteil sehen. Also dieser Standpunkt ist mir vor diesem Hintergrund nicht ganz klar. So.
Aber guck dir doch einfach ein Volkswirtschaftslehrbuch an und frag dich danach, wo du mehr über den Tausch gelernt hast. In dem Geistesmystizismus von Hegel oder in deren Tabellen. Ich entscheide mich für den Geistesmystizismus von Hegel. Bei den Tabellen muss ich erst lange historisch nacharbeiten, was da überhaupt in Relation zueinander gesetzt wird. Und bis ich verstanden habe, wie das mit der Realität zusammenhängt, ist viel mehr Denken notwendig, also viel mehr eigenes Denken notwendig als bei Hegel.
Also polemisch formuliert, in Tabellen kommt der Hegel sozusagen zu sich selber.
Thomas? Ja. Vielleicht kannst du das letzte Zitat von Hegel nochmal bringen. Ich weiß gar nicht, ob da eine Gaszeit oder dann jemand aufeinander
datiert. Du meinst das hier?
Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Verhältnis das zu den Schriften von Marx steht, aber bezogen auf die Frage sozusagen nach der Brauchbarkeit und Nützlichkeit ist doch da relativ viel Erkenntnis über den Wert drin, weil mir ist eigentlich nicht bekannt, dass das, was jetzt am Ende dieses Textes steht, also im unteren Drittel, schon mal irgendwo vorher erkenntnistheoretisch formuliert worden ist. Also das mal zu der Frage, ob denn die hegelische Methode effektiv ist oder so. Also sie hat ja. Ja, durchaus zu Erkenntnis. Wenn auch vielleicht nicht zu hundertprozentig richtigen Erkenntnissen, aber für die Zeit, in der es formuliert wurde, ist das noch eine sehr weitgehende Erkenntnis gewesen.
Also ich denke, wenn man sich anschaut, auf wen Hegel hier eigentlich rekurriert in seinen ökonomischen Theorien, dann ist es so der angelsächsische VWL, die angelsächsische Ökonomie, was weiß ich, Adam Smith und sowas, also da findet man, denke ich, so Formulierungen auch. Von daher ist es die Frage, ob das tatsächlich eine Erfindung von Hegel ist, sozusagen eine spezifische. Ich glaube einfach, das kommt eben aus dieser Denktradition, die er tatsächlich rezipiert hat. Und wie gesagt, also ich denke, also ich wollte sozusagen, man würde ihm Unrecht tun, wenn man sozusagen sagt, es ist irgendwie alles falsch. Also es gibt tatsächlich gewisse Momente, die ich versucht habe auch rauszustellen, eben dass er die Dynamik zum Beispiel zum ersten Mal richtig fasst, dass er eben sagt, ein Moment ist immer nur innerhalb seiner Bewegung zu erkennen und so. Das sind schon Gedankenansätze natürlich, die dann sich dialektisch fruchtbar machen lassen. Sicherlich
das
auch.
Ist das ist
dialektisch. Ja, wobei ich mir dann immer nicht ganz klar bin, ob es wirklich Dialektik ist. Weil eben dieses Prinzip, weil dieses Prinzip der Bewegung eben in dieser Subsumptionslogik mündet oder zur Voraussetzung hat, diese Subsumptionslogik. Und ich würde sagen, ich habe das ja auch deswegen angebracht, ich würde sagen, sozusagen die Differenz von Subsumptionslogik und Dialektik, so wie wir sie auffassen, ist durchaus eine Differenz, ohne dass man sozusagen den Hegel deswegen verdammen muss im Sinne von, das war alles schlecht, aber ich denke tatsächlich, diese Subsumptionslogik, das Allgemeine, wechselseitig oder das Besondere zu subsumieren, also das ist für mich noch keine Dialektik, die dann irgendwann zu einer negativen Dialektik automatisch führt. Also das, so weit würde ich nicht gehen. Zwei Meldungen?
Ja, das hatte mich tatsächlich am Anfang zu Beginn gefragt. Du sagst, die hegelische Dialektik ist Subsumptionslogik. Und so wollen wir das aber nicht, also so wollen wir Dialektik nicht haben.
Ja.
Ist das ungefähr das, was du sagst?
Ja, weil eben mit dieser Subsumptionslogik eben genau dieses Problem des Anzuseins, Fürsseins und anderen, dass es ein Gesetz ist. Ne? Also diese Subsumption des Besonderen unter das Allgemeine, das Differenzlose, ist ja schon dann sozusagen das unmittelbare, natürliche Seiende. Die Subsumption des Allgemeinen unter das Besondere ist die Entstehung des Individuellen im Allgemeinen, das tätige Subjekt, das sich selbst individuiert. Von daher würde ich in der Tat sagen, dass diese Subsumptionslogik als eine Logik eben zu dem entsprechenden Problem führt und nochmal abzutrennen oder nicht unmittelbar sagen, ein Kontinuum zu zeichnen wäre zur negativen Dialektik Adornos, weil da würde ich sagen, es ist gerade keine Subsumptionslogik, sondern dass Adorno sozusagen mehr sozusagen am Gegenstand dran oder mehr im Gegenstand drin, als dass er durch eine formlogische Subsumption eine Dynamik macht. Ohne zu sagen, es hat nichts miteinander zu tun, das will ich auch nicht sagen, aber das ist ein qualitativer Unterschied, würde ich sagen. Ja.
Ich wollte noch was ganz anderes zu tun, was du gerade gesagt hast, das hat er von Smith, diese Sätze da unten, ich glaube, das stimmt nicht. Also als Beispiel ist ein Satz, dieser Wert selbst als Ding ist das Geld, ist eine Reflexion, die es bei Smith in keinem einzigen Punkt gibt. Die Begriffe hat er daher, das stimmt, aber Die Idee von Zusammenhang und von dem, was da wechselseitig im Widerspruch zueinander passiert, gibt es nicht ansatzweise bei Smith. Also der ist kein Dialektiker. Und vor allen Dingen könnte der nie sowas sagen wie der Wert, also eine Relation, das ist bei ihm eigentlich eher dann immer eine Größe, aber hier ist es ja ganz eindeutig, also ist die Gleichheit derselben oder der Wert. Also es ist ein Gleichsein von etwas, also so ein Wortfall gibt es da nicht. Also das heißt, eine Relation selbst als Ding, also diese ganzen Formwechselprobleme, die da ja drin stehen, kommen alle von Hegel und nicht von Smith. Das, also ich glaube, da hat er recht, irgendwie, das ist das, darum geht es zu der Zeit. Und dass das hier überhaupt nicht ökonomisch ist, ist wiederum ein Problem, also da nicht der Mystizismus, also das ganze Rationale kommt dann tatsächlich von Smith. Aber man muss dem schon ein Eigengewicht geben, glaube ich.
Ja, natürlich, aber trotzdem ist auch schon klar, dass natürlich diese ganzen Ausführungen, die er in der Jena Realphilosophie und in den Vorlesungen der Jena Realphilosophie macht, die sich mit dem Begriff der Arbeit und des Tausches auseinandersetzen, natürlich in einem Kontext entstanden sind, wo er Smith rezipiert hat. Okay. Das wollte ich erst mal sozusagen sagen. Ich kenne jetzt Smith und seine, schon so lange her, dass ich das gelesen habe, dass ich jetzt sagen kann, hier, ob das genauso ist. Im Reichtum der Nationen, aber ich denke schon, also, aber da bin ich zu wenig drin, aber ich würde sagen, das sind durchaus sagen Standpunkte, die man in der damaligen VDL durchaus finden würde, aber das ist tatsächlich jetzt eher Spekulation, ohne dass ich das sagen kann.
Machen wir Schluss?
Ja.
Dann nochmal vielen Dank.